Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer. Willkommen zur Kultur vom Tage. Was für eine Politikerin. Jacinda Ardern, Neuseelands Regierungschefin, eröffnete heute die Parlamentssitzung mit einem Gruß.
Assalamu alaikum. Peace be upon you and peace be upon all of us.
Über politische Gesten und was sie in Krisenzeiten bewirken können, will ich gleich sprechen. Dann sind wir in der Türkei, wo schon ein politischer Tweet ausreicht, vor Gericht zu landen. In Ägypten wiederum können bestimmte Tweets gar nicht mehr veröffentlicht werden, weil das Land Twitter-Accounts, die politisch nicht opportun sind, einfach sperrt. Ach, dort hören wir uns um. In Portugal ist wiederum ein Streit um die größte Kulturstiftung des Landes ausgebrochen. Und das schauen wir uns auch genauer an. Naja, und dann, Thomas Gottschalk ist wieder da, diesmal im Dienst der Literatur. Eine ganze Sendung bekommt er jetzt, wo er über Bücher reden kann, wie er es möchte. Seine Mission hat er uns heute Morgen hier bei uns im Programm so beschrieben.
Ich fand mich ja immer vom Feuilleton ungeliebt und das ist nun meine Rache.
Neuseeland muss den Horror noch verarbeiten. Hilfe kommt auch von der Regierungschefin, Jacinda Ardern. Sie zeigt Gesten, die vielleicht heilen können. Lena Bodewein hat sie beobachtet.
This is one of New Zealand's darkest days.
Das ist einer der dunkelsten Tage Neuseelands. Es war kurz nach den Anschlägen, als Jacinda Ardern die passenden Worte fand, die lange nachhallen werden. Viele der Betroffenen sind Einwanderer. Sie sind vielleicht Flüchtlinge. Sie alle wollten Neuseeland zu ihrer Heimat machen und es ist ihre Heimat. Sie sind wir. Und die Person, die diese Gewalt gegen uns gerichtet hat, ist es nicht. Als sie ohne großen Presserummel nach Christchurch flog und zu einem Flüchtlingszentrum ging, den Kopf mit einem schwarzen Schal bedeckt, das hat uns viel bedeutet, sagen Muslime. Die per Smartphone aufgenommenen Bilder aus dem Flüchtlingszentrum zeigen eine Frau, die still und betroffen dasitzt, die leidet und Mitleid zeigt, die zuhört und versucht, Trost zu spenden, die Menschen umarmt und ihnen Worte sagt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Assalamu alaikum. Peace be upon you. And peace be upon all of us.
Im Parlament in Wellington entbot sie am Dienstag demonstrativ die arabische Grußformel Friede sei mit euch. Sie will versöhnen und die Einheit beschwören, keine Teilung der Gesellschaft zulassen, wie es der Attentäter wollte. Jacinda Ardern ist womöglich genau die richtige Person in diesen dunklen Zeiten. Sie hat die Gabe, Menschen einzubeziehen, auf sie zuzugehen und trotzdem oder eben genau so zu erreichen, was ihr wichtig ist.
Lena Bodewein über die neuseeländische Regierungschefin und ihre politischen Gesten in diesen Zeiten. Am Telefon ist Armin Nassé, Soziologe an der Uni in München. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst dieses Kopftuch, was ja auch einfach fast schon wie eine Ikone eigentlich auch durch die sozialen Medien ging. Man hat dieses Bild einfach vor sich, wie dieses trauernde Gesicht mit dem schwarzen Kopftuch, dieser Blick, dieses Ernste. Welches Zeichen hat sie damit gesetzt?
Na, sie hat natürlich ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Das ist tatsächlich eine Geste, die wirklich sehr, sehr, sehr stark ist, die man nicht erklären muss. Sie hat es ja auch vermieden, eigentlich ihre eigene Position zu erklären, sondern hat das über eine sehr, ja, körper- und bildbetonte Praxis gemacht, durch eine klare Sprache. Ich glaube, das kann man nicht besser machen und das ist wirklich sehr berührend, wie sie das gemacht hat. Das ist ein sehr taktvolles Verhalten, das natürlich auch ein putsches Verhalten ist. Aber es steht im Vordergrund der Takt und natürlich auch die unmittelbare persönliche Betroffenheit.
Inwieweit kann man diese persönliche Betroffenheit, der Takt und der Respekt, wie kann man das verbinden mit einer politischen Verantwortung, auch mit letztlich dem politischen Einfluss, der Macht, die sie ja auch hat als Ministerpräsidentin?
Ja, in der Tat. Und es ist eine ganz besondere Position. Ich meine, wenn man das vergleicht, wie die Bundesrepublik Deutschland und die Staatsspitze auf den Anschlag am Breitscheidplatz reagiert hat, muss man sagen, ja zunächst einmal gar nicht, außer den üblichen gestanzten Sätzen, die man kennt. Das ist hier natürlich ganz anders gewesen, auch viel betroffener gewesen. Und es ist natürlich eine andere Position. Es war ein eigener, der Mörder war, ein eigener, der den Anschlag gemacht hat gegen eine marginalisierte Gruppe und nicht umgekehrt eine marginalisierte Gruppe gegen die Mehrheit. Mehrheit, wie das etwa in Berlin und vielen anderen Anschlägen der Fall gewesen ist. Und das ist natürlich politisch auch eine ganz andere Position. Es ist dann womöglich einfacher, diese Form der Solidarität und Betroffenheit und auch der ästhetischen Form der Solidarität zu zeigen, als in dem anderen Fall, in dem man sozusagen dann gegen eine marginalisierte Gruppe womöglich redet, wenn man etwa Muslime anklagt oder Ähnliches. Es war eine Verantwortung von uns selbst und nicht anderen gegenüber. Und es war natürlich gleichzeitig eine durchaus marginale, auch zahlenmäßig marginale Minderheit von Muslimen in Neuseeland sozusagen mit einer Stimme auszustatten und unmittelbar auf sie zuzugehen. Aber die Konstellation ist eine andere als bei den meisten Anschlägen, wie wir sie kennen.
Aber gleichzeitig hat sie eben auch diese Minderheit, von der Sie gesprochen haben, die muslimische Minderheit, wirklich eine kleine Minderheit auch in Neuseeland, als die ihrigen bezeichnet. Sie also eigentlich eingebunden, sie natürlich als Neuseeländerinnen, als Neuseeländer angesehen und den Attentäter als etwas Fremdes.
Ja, was mich sehr beeindruckt hat, ist sozusagen den Namen des Attentäters zu vermeiden und gleichzeitig die Namen der Opfer in den Vordergrund zu stellen, selbst wenn man nur sagt, dass man lieber diese Namen ansprechen soll. Was auch sehr beeindruckend war, das war tatsächlich das muslimische Gebet im neuseeländischen Parlament, wo sozusagen den Personen auch eine Stimme gegeben wird und das ohne irgendwie anbiedernd zu sein, sondern in einer ritualisierten Form. Ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht besser machen und spannenderweise hat ja auch der muslimische Imam, ja, wie soll ich sagen, also die Geste aufgenommen und gesagt, das ist unser Neuseeland, um das es hier geht. Wir sind hier keine Gäste, sondern wir gehören dazu. Ich glaube, so kann man in der Tat dann auch Minderheiten in so eine Gesellschaft reinholen und das hat Ardern wirklich ganz hervorragend gemacht. Das dürfte beispielhaft tatsächlich dafür sein, solchen konflikthaften Situationen umzugehen.
An wen sind all diese Gesten gerichtet? An die muslimische Minderheit? An das gesamte Volk Neuseeland? Letztlich vielleicht sogar an die Welt, die ja nun stark auch von populistischen Tendenzen geprägt wird, auch von einer starken Muslimfeindlichkeit. Wie weit geht diese Geste, wie weit kann sie wirken?
Na, die kann natürlich auch gerade aufgrund der heutigen Echtzeitmedien überall hin wirken, aber vielleicht ist es auch viel, viel näher. Also Ardern regiert mit einer eher nationalistischen Koalitionspartei. Das ist natürlich auch an diese Adresse gerichtet. Sie richtet sich natürlich an die Minderheit selbst, die auch ins Parlament zu holen, im Übrigen dann mit Würdenträgern aller anderen Religionen, die auch vertreten sind, zusammen, was ja eine starke Geste ist und bei der sich dann auch zeigt, dass religiöse Sätze in bestimmten Situationen auch über die Konfession und Religionen hinaus etwas bedeuten. Und sie hat natürlich eine starke politische Geste auch in die Welt gerichtet. Also das ist der Anti-Trump schlechthin, wie man auf solche Anschläge reagieren kann. Natürlich hat man das auch bei diesen starken Bildern im Kopf. Und selbst wenn das nicht intentional in ihrem Kopf war, in den Köpfen derer, die das sehen, wird das sehr, sehr deutlich.
Die starken Bilder auf der einen Seite, und Sie haben es schon erwähnt, die Auslöschung, wenn man so will, zumindest die öffentliche Auslöschung des Namens des mutmaßlichen Attentäters. Ein Name als Identitätsmerkmal. Das ist ja wirklich auch sehr wichtig, gerade auch für die öffentliche Wahrnehmung. Wenn man einem das nimmt, also wie bei einem Gefangenen vielleicht eine Nummer nur zuordnet, und wenn man das praktisch öffentlich auslöscht, diesen Namen, ist da auch nicht die Gefahr, dass man das zu sehr wiederum überhöht, den Namen und die Figur des Attentäters?
Naja, das ist ja eine paradoxe Situation. Wenn ich jemandem öffentlich den Namen abspreche, habe ich ihn natürlich sehr, sehr stark angesprochen. Natürlich kommt man da nicht dran vorbei, dass die Person dann irgendwie auch selbst als nicht genannte Person in den Fokus rückt. Aber die hat sich natürlich schon durch diesen Anschlag selbst in den Fokus gerückt. Aus der Paradoxie kommt man natürlich nicht raus. Wenn ich sage, dass ich über jemanden schweige, muss ich das ja zumindest sagen. Da ist ja gewissermaßen die Paradoxie operativ schon beschrieben.
Und generell das öffentliche Mittrauern von Politikern, wann eigentlich weiß man, dass es wirklich glaubwürdig ist?
Das ist schwer zu sagen. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist tatsächlich die erste Reaktion, dass sie ganz ohne Presse zunächst einmal in die muslimischen Gemeinden gefahren ist und dort Kontakt aufgenommen hat, dass es nicht um eine Inszenierung ging, dass es nicht um etwas ging, was man lange geplant hat. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass es offenbar eine authentische Reaktion gewesen ist. Ich meine, ein Politiker kann eigentlich niemals etwas tun, ohne dass er auch politisch beobachtet wird. Das gilt auch für die Politiker hier. Sie wird natürlich ganz egal, was sie tut, irgendwie politisch beobachtet. Das tun wir ja jetzt auch gerade. Und politische Authentizität heißt tatsächlich, dass dann die politischen Sätze, die man spricht, irgendwie auch zu dieser Inszenierung passen müssen. Caroline Ehmke hat das auf Twitter heute Herzenstakt genannt. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Begriff, der das beschreibt, der gewissermaßen sowohl das Persönliche als auch die politische Geste ganz gut auf den Begriff bringt.
Der Münchner Soziologe Armin Nassee über die politischen Gesten der neuseeländischen Regierungschefin Jacinda Ardern. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und er macht es wahr. Da ist er also wieder. Der alte Entertainment-Fuchs ist wieder da.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Flo Krause. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Gottschalk liest Fragezeichen.
Und das viermal im Jahr beim Bayerischen Rundfunk. Aber immerhin, der Samstagabendstar der 80er und 90er, frisch getrennt von seiner Ehefrau, startet jetzt also eine Literatursendung. Heute Morgen hat er uns von seinen eigenen Leseerfahrungen erzählt.
Wir wissen alle, dass unsere Kinder nicht genug lesen. Und ich bin ohne Not mit Gustav Schwabs griechischen Sagen des klassischen Altertums ins Bett gegangen und habe mich dafür interessiert, dass Achilles seinen sterbenden Freund Patroklos in irgendeinem Zelt dort betreut hat. Das fand ich spannend. Das braucht heute keine Sau mehr. Aber da habe ich etwas mitgebracht, was meine Kinder nicht mehr geschafft haben.
Na, mal sehen. Vielleicht kann er ja über Generationen hinweg wieder fürs Lesen begeistern. Eine Kulturtechnik, die ja laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels tatsächlich zurückgeht. Matthias Dell hat die neue Gottschalk-Literaturshow für uns gesehen, die in Augsburg aufgezeichnet wurde. Inwieweit funktioniert das, Gottschalk und eine Literatursendung?
Na, es gibt ja eine fernsehinterne Genese dieser Sendung. Die Fernsehpreisverleihung von 2008, die hatte Gottschalk moderiert. Da war damals Reich Ranitzky zu Gast, hat den Preis abgelehnt, eine sehr berühmte Szene. Dann hat Gottschalk ihn irgendwie noch besprochen und die sind irgendwie Freunde geworden. Und beide verbindet ja so ein bisschen, dass sie Sendungen hatten, die Fernsehgeschichte geschrieben haben. Gottschalk Wetten, dass, Reich Ranitzky das literarische Quartett. Und die beide das Problem haben, ohne sie funktionieren die nicht. Und was jetzt versucht wird, ist praktisch so ein bisschen wie in den Rocky-Filmen, wo dann irgendwann Apollo Creed stirbt und die ganze Muhammad-Ali-Haftigkeit von Apollo Creed geht auf Rocky über, dass praktisch das Reich-Ranitzky-Hafte der Literaturkritik auf Gottschalk übergeht. Das ist aber irgendwie nicht das, was so richtig funktioniert, auch wenn es am Ende so eine Referenz gibt, wo Gottschalk dann, und das ist auch ein bisschen peinlich, diesen typischen Reich-Ranitzky-Sprech imitiert, um zu sagen, ein Buch soll nicht langweilen und damit versucht, an dieses Erbe anzuschließen.
Also eine Sendung, die ja eigentlich um ihn herum aufgebaut sein müsste. Wie ist sie denn nun genau dramaturgisch strukturiert?
Na, sie ist so strukturiert, 45 Minuten, jeweils 10 pro Gast. Es gibt 3 Gäste in der ersten Sendung, Sarah Kuttner, Ferdinand von Schirach, Via Kaiser. Dazu kommt noch der Bild-Journalist, Fotograf Daniel Biskup. Die Schriftsteller haben je 10 Minuten, Biskup hat 5 Minuten. Dann wird irgendwie das Buch kurz vorgestellt mit einem Film. Es gibt so ein Urteil hinten dran, das schon klingt wie der Blurb, der hinten draufstehen soll. Und am Ende gibt es so ein bisschen Open Mic, könnte man sagen. Da sollen alle miteinander reden, was aber auch nicht so richtig funktioniert.
Also kommt kein Gespräch zustande. Keins über Literatur, über Kunst, muss ja vielleicht gar nicht konkret über die Bücher sein, sondern vielleicht allgemeinere Natur, oder?
Würde ich nicht sagen, was daran liegt, dass Thomas Gottschalk auch so ist, wie er immer ist. Und das ist eigentlich das ja fast krasse, rührende, auch tragische dieser Sendung. Die schreit aus jeder Pore, ich würde gerne noch Wetten, dass machen wollen. Das geht los bei der Typografie der Sendung, die an Wetten, dass erinnert. Das geht damit weiter, wie Gottschalk da rauskommt und sofort irgendwie versucht, eine Verbindung von sich in Augsburg herzustellen zu seiner Geschichte.
Goethe und Joachim Ringelnatz haben über Augsburg geschrieben. Es blieb dem Feuilleton aber verborgen oder es war ihnen völlig egal, dass ausgerechnet in Augsburg mir damals Frank Elstner die Nachfolge für Wetten, dass übertragen hat. Deswegen ist diese Stadt durchaus auch für mich wichtig. Insofern schließt sich also heute ein Kreis, die Aussöhnung von Literatur und Unterhaltung, und sie sind Zeuge.
Ja, und man denkt auch jedes Mal, wenn so ein Gast wieder vorbei ist, jetzt könnte auch so ein Show-Act kommen, also Cher oder Jennifer Lopez. Und auch diese ganzen Smalltalks, die dann Gottschalk mit der Couch führt, sind eigentlich so wie früher ein bisschen oberflächlich, nicht ganz unsympathisch.
Worüber wird denn dann eigentlich gesprochen bei dieser Sendung?
Na, auch das so ein bisschen, was Wetten, das war. Man hat da irgendwie eine bekannte Nase sitzen und dann geht man damit so ein paar Vorurteilen ran, die meistens nicht sehr interessant sind. Ein Beispiel, Sarah Kuttner hat ein Buch geschrieben, jüngeres Paar, jüngeres Glück, es geht um ein sterbendes Kind, und Gottschalk ist dann die ganze Zeit überrascht, dass dieses jüngere Paar von seiner Lebenswelt und von seiner Liebesbeschreibung gar nicht so weit weg ist. Wo man sich denkt, ist jetzt auch nicht so das Kriterium und Sarah Kuttner kann damit auch nicht so richtig viel anfangen. Also man stellt fest, das, was Gottschalk da so an Literaturverstand mit einbringt, ist doch sehr, sehr, sehr basal. Weshalb es dann eigentlich fast besser ist, und das macht Ferdinand von Schirach irgendwann, mit Gottschalk über sich selbst zu sprechen.
Aber ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die mich mit Ihnen verbindet. Passt nicht in die Literatursendung, aber sie war wirklich lustig. Ich war einmal im Bayerischen Hof in München und aus irgendeiner Verwechslung heraus glaubten die, dass ich ganz prominent sei und wollten mir etwas sehr Gutes tun und gaben mir die Thomas Gottschalk Suite. Ja? Und Sie müssen dazu wissen, die Thomas Gottschalk Suite sieht genau so aus, wie er jetzt angezogen ist.
Das ist ein relativ schönes Beispiel dafür, wie die Präsenz von Thomas Gottschalk, um die es ihm eigentlich auch geht, dass die Leute von seinem Image und von seinen großen Erfolgen und seiner alten Zeit erzählen, zum Thema wird. Manchmal gelingt das auch nicht so gut und dann hat es wirklich was auch ein bisschen Trauriges, weil man denkt, da sitzt jemand, der nicht loslassen kann und der immer wieder zurück will in so ein merkwürdiges Früher, das es heute in der Form vielleicht nicht mehr gibt.
Matthias Dell über die neue Literaturshow von Thomas Gottschalk. Gottschalk liest, Fragezeichen, so heißt sie, und ist jetzt zu sehen in der BR-Mediathek und wird viermal im Jahr aufgezeichnet. Herzlichen Dank für diese Eindrücke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Radia Nüsewitsch.
Die Sopranistin Edita Gruberova beendet ihre Opernkarriere. Am 27. März werde sie zum letzten Mal in einem szenischen Stück auf der Bühne stehen, teilte die Bayerische Staatsoper in München mit. Gruberova wird dort die Königin Elisabetta in Gaetano Donizettis Oper Roberto de Verreux geben. Danach werde sie nur noch bei Konzerten singen und Meisterklassen halten. Gruberova hat in ihrer langen Karriere zahlreiche Opernrollen weltweit gesungen und gilt als eine der führenden Koloratursopranistinnen. Wie ihre Stimme entdeckt wurde, erzählte sie vor einigen Jahren im Deutschlandfunk.
Entdeckt wurde sie schon von meiner Lehrerin in der Schule, in der ersten Klasse, weil ich immer singen wollte vor der ganzen Klasse. Also das bezeichnet schon, dass ich den Drang zur Selbstdarstellung hatte. Später war ich im Kinderchor, da hat auch der Chormeister gesagt, so, du musst Gesang studieren, du musst Opernsängerin werden.
Intendant Nikolaus Bachler würdigte Edita Gruberova als Primadonna assoluta und große Diva. In München war sie seit 1974 immer wieder zu hören. Der slowakische Präsident Andrej Kiska hat in Brüssel den Europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma erhalten. Kiska wurde für sein gesellschaftliches Engagement und seinen beharrlichen Einsatz für die Belange der Roma in der Slowakei ausgezeichnet. Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, sagte in seiner Rede:
Gegenüber dem slowakischen Parlament und den Medien machen Sie immer wieder deutlich, dass die Roma für Sie mit ihrer jahrhundertealten Geschichte und ihren kulturellen Leistungen ein selbstverständlicher Teil der slowakischen Gesellschaft bilden. Zugleich verschließen Sie nicht die Augen vor der gesellschaftlichen Realität, in der viele Roma in Armut aufgrund rassistischer Ausgrenzung und ohne Zukunftsperspektive leben müssen.
Die Auszeichnung findet im Rahmen der Roma-Wochen im Europäischen Parlament statt. Bis Donnerstag diskutieren Vertreter von Roma-Organisationen mit EU-Politikern Strategien im Kampf gegen Antiziganismus und für die Förderung von Bildungschancen für Kinder aus Roma-Familien. Zum ersten Mal erhält eine Frau den Abel-Preis. Er gilt neben der Fields-Medaille als angesehenste Auszeichnung auf dem Gebiet der Mathematik. Die norwegische Akademie der Wissenschaften verleiht ihn an die US-Wissenschaftlerin Karen Uhlenbeck für ihre Arbeit zu partiellen Differentialgleichungen. Karen Uhlenbeck erhält den Abel-Preis für ihre grundlegende Arbeit in der geometrischen Analyse und der Eichtheorie, erklärte der Vorsitzende des Abel-Komitees Hans Munthe Kaas. Ihre Theorien haben unser Verständnis von minimalen Oberflächen, wie etwa die einer Seifenblase, revolutioniert, sagte er. Die von Karen Uhlenbeck entwickelten Methoden werden heute von jedem Geometer genutzt.
Radia Janusewitsch mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Jetzt geht es uns um die Freiheit der Meinung. Und die Freiheit der Presse in der Türkei unter Erdogan ist so etwas nicht vorgesehen. Das mussten deutsche Korrespondenten erfahren, die das Land verlassen mussten. Das erfahren aber auch Mitarbeiter von Stiftungen, wie etwa der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul. Dort hatte ein Mitarbeiter mit deutschem Pass einen Tweet abgesetzt, der den Behörden gar nicht gefiel. Susanne Güsten hat ihn getroffen.
Für die Freiheit nennt sich die Friedrich-Naumann-Stiftung im Beinamen. Sie engagiert sich mit Angeboten zur politischen Bildung in mehr als 60 Ländern der Welt. Auch in der Türkei unterhält die Stiftung eine Niederlassung. Sie pflegt Kontakte mit der türkischen Zivilgesellschaft, organisiert Veranstaltungen und wirbt für liberale Werte. Einer ihrer Mitarbeiter ist Aret Demirci, ein Bundesbürger türkisch-armenischer Abstammung, der im Münsterland aufgewachsen ist und heute als Projektkoordinator für die Naumann-Stiftung in Istanbul arbeitet. Wie es da um die Freiheit bestellt ist, musste der 37-Jährige am eigenen Leib erfahren, als er im vergangenen Sommer auf seinem privaten Twitter-Account einen unbedachten Tweet absetzte. Dabei ging es eigentlich um die türkischen Nachrichtensender, erzählt Demirci, weil die im Wahlkampf nur die Kundgebungen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan übertrugen und nicht die der Opposition.
Ich habe mich eigentlich darüber aufgeregt, dass diese Nachrichtensender ihrer Aufgabe nicht nachgekommen sind und habe einen Tweet über meinen Twitter-Account in die Welt gesetzt, wo ich diese Nachrichtensender dementsprechend kritisiert habe.
Die Kundgebungen der Opposition würden von den Sendern ignoriert, aber die des Obergauners würden live übertragen, schrieb Demirci in Anspielung auf Staatspräsident Erdogan. Der Naumann-Referent hat zwar nur 200 Follower bei Twitter, aber mindestens einer von ihnen merkte auf.
So gegen 11 oder 12 Uhr mag ich mich wohl ins Bett gelegt haben, habe mir nichts weiter gedacht und kurz Zeit später hat es bei mir an der Tür geklingelt. Und als ich dann die Tür aufmachte, standen da drei Zivilpolizisten, hatten einen Ausdruck von meinem Tweet in der Hand.
Ein Abgeordneter der Regierungspartei AKP hatte sich über den Tweet beschwert. Die Polizisten nahmen Demirci noch in der Nacht mit aufs Polizeipräsidium.
Dort musste ich feststellen, dass die Polizisten, die dort sind, viel aggressiver waren als diejenigen Polizisten, die mich von zu Hause abgeholt haben. Das waren wirklich sehr, muss ich sagen, aggressive Menschen. Vor allem einer, der kam direkt auf mich zu und meinte, was ich mir dabei gedacht habe, als ich seinen Präsidenten beleidigt habe, worauf er dann mir auch einen Schubser gegeben hat. Also es gab auch einen physischen Kontakt mit diesen Menschen.
Demircis Anwalt wurde in der Nacht nicht mehr vorgelassen und gegen 3:30 Uhr morgens wurde der Naumann-Mitarbeiter in eine Zelle gesperrt.
Mit Schlafen ist natürlich nicht möglich. Man hat so viele Gedanken im Kopf. Es gab eine sehr dünne Gummimatratze, auf die man sich hinlegen konnte. Und ja, nach einer Zeit habe ich versucht, mich da hinzulegen. Aber wie gesagt, man starrt nur an die Wand, an die Decke und man denkt sich, wo bin ich eigentlich hier?
Ein Haftrichter setzte Demirci schließlich auf freien Fuß, verhängte aber eine Ausreisesperre und kündigte eine Anklage wegen Präsidentenbeleidigung an. Darauf stehen in der Türkei bis zu 4 Jahre und 8 Monate Gefängnis. Die deutsche Öffentlichkeit erfuhr lange Zeit nichts von dem Fall, denn die Naumann-Stiftung entschied sich dafür, nicht an die Presse zu gehen. Die deutschen Stiftungen sind unter Druck in der Türkei. Regierungsnahe Medien werfen ihnen vor, sie seien in Komplotte zum Umsturz des türkischen Regimes verwickelt. Auch Mitarbeiter des Goethe-Instituts in Istanbul und deutsche Diplomaten werden wegen ihrer Kontakte mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft entsprechend verdächtigt. Mitschnitte ihrer Telefonate und Fotos ihrer Treffen tauchten jetzt in der Anklageschrift gegen den Kunstmäzen Osman Kavala auf, dem wegen der Gezi-Proteste von 2013 der Prozess gemacht wird. Vor diesem Hintergrund setzte die Naumann-Stiftung lieber auf stille Diplomatie. Für Aret Demirci waren es quälende Monate.
Dieser psychologische Druck oder dieses Gefühl, des hier gefangen zu sein, das war wirklich enorm, etwas, was ich überhaupt nicht kannte. Das ist eigentlich eine andere Welt für mich. Ich kenne das eigentlich aus meinem Leben so, dass ich immer frei gereist bin, überall in die Welt. Ich habe in Argentinien studiert, ich habe in Uruguay meine Diplomarbeit geschrieben. Ich bin auch in weite Ecken des Globus gereist und das Gefühl, einfach nicht ausreisen zu dürfen, das war etwas für mich neu und was mich auch wirklich psychologisch sehr getroffen hat, um ehrlich zu sein.
Nach mehr als einem halben Jahr wurde die Ausreisesperre inzwischen aufgehoben. Demirci hat sich dennoch entschieden zu bleiben und sein Recht auf Meinungsfreiheit vor Gericht zu verteidigen.
Ich will immer noch klarstellen an dem Tag, dass das, was ich dort gemacht habe, keine Beleidigung in dem Sinne ist, sondern das ist eine Kritik im demokratischen Sinne, die jeder Bürger an seinen Ministerpräsidenten, Präsidenten oder Abgeordneten oder allgemein an alle Menschen, die irgendeine exekutive Gewalt ausüben, machen können.
Mutig ist das angesichts der Strafandrohung einer mehrjährigen Haft. Nach monatelangen Bemühungen der Bundesregierung hofft Demirci aber, dass er mit einer Bewährungsstrafe davonkommt.
Susanne Güsten über einen Mitarbeiter der Naumann-Stiftung in Istanbul, der in die Fänge der türkischen Justiz geraten ist. In unfreien Gesellschaften werden Soziale Netzwerke, ja, entweder kontrolliert oder gleich ganze missliebige Accounts einfach blockiert. In Ägypten zum Beispiel gilt von heute an ein Gesetz, das den Behörden erlaubt, Twitter- und Facebook-Accounts zu schließen, wenn es ihnen passt. Ausgerechnet jene Medien, die ja damals mit zum arabischen Frühling beigetragen haben. Cornelia Wegehoff ist da regelmäßig in der Region unterwegs. Was genau regelt dieses neue Gesetz?
Ja, der oberste Medienrat Ägyptens erlaubt dem Staat und dessen Behörden ab sofort Webseiten und Social-Media-Accounts mit mehr als 5000 Followern zu blockieren. Außerdem können auch Geldstrafen gegen die Betreiber verhängt werden. Das klingt jetzt so, als wäre das was Neues. Sie haben gesagt, das Gesetz tritt in Kraft. Aber schon bevor man im Herbst angefangen hat, darüber im ägyptischen Parlament zu diskutieren, übrigens nicht besonders kontrovers, muss man sagen, da ist man sich schon ziemlich einig mit den Vertretern des Regimes von Staatspräsident Assisi. Schon vorher wurden über 500 Internetseiten und auch regelmäßig Social-Media-Accounts, Facebook-Seiten von Aktivisten blockiert. Das wird immer damit begründet, dass dies eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen würde. Ägypten hat auf dem Sinai schwere Auseinandersetzungen mit islamistischen Gruppierungen. Es gibt immer wieder Terroranschläge auf Sicherheitskräfte, aber zum Beispiel auch auf koptisch-christliche Kirchen. Und deshalb sagt der Staat ganz klar, man muss auch im Internet konsequent durchgreifen.
Und welche Accounts sind genau jetzt betroffen?
Also es hat sich bei den 500 Internetseiten gab es eine Menge, auch islamistische, natürlich in der Tat, auch wirklich gewalttätige Seiten. Aber es gab zum Beispiel auch die Schließung der Al Jazeera-Website, des Nachrichtensenders, eine regierungskritische Nachrichtenseite aus Ägypten, Mada Masr, die wir auch als Journalisten immer wieder eingesehen haben, um auch einfach mal eine Stimme der Opposition zu hören, wurde gesperrt. Und 2017 auch schon das Informationsportal von Kantara, von der Deutschen Welle. Also es ist wirklich jetzt so, dass im Augenblick gesagt wird von Kritikern, auch von ägyptischen Journalisten, die Regeln, die jetzt gelten, die seien noch schärfer formuliert worden als zuvor. Und das sei verfassungswidrig, denn eigentlich sei die Pressefreiheit doch ja in der Verfassung garantiert und die stehe so nicht mehr aufrecht.
Und diese Pressefreiheit scheint wirklich massiv bedroht zu sein, eben nicht nur in den sozialen Medien, sondern eben auch auf regulären Websites. Jetzt hört man aber auch mal jenseits dessen, ich sag mal ganz im analogen Raum, natürlich auch Menschen, Künstlerinnen, Schriftsteller, die bedroht sind. Allah al-Aswani zum Beispiel, in Ägypten sehr bekannter Schriftsteller, soll ins Visier der Justiz geraten sein. Was liegt da im Moment vor?
Ja, ihm wird wohl Präsidentenbeleidigung vorgeworfen, wohl in seinem letzten Roman, Die Republik als Ob heißt die, im vergangenen Jahr erschien, übrigens nicht in Ägypten, muss man direkt sagen, sondern im Libanon, denn nachdem bekannt wurde, dass er da über die Revolution schreibt, über Folterfälle, über Todesfälle, auch verursacht eben durch Sicherheitskräfte, sollen seine ägyptischen Verleger massiv unter Druck gesetzt worden sein und deshalb musste er in den Libanon ausweichen. Den Mächtigen ist er schon länger ein Dorn im Auge, Jakob Jahnbau hat er geschrieben, er spiegelt immer so die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse wider und hat eben auch immer wieder Kritik geübt am Regime von Präsident Assisi. Und heute habe ich al-Aswani in New York erreicht. Er hält gerade Vorlesungen in den Staaten und sagt, dass er aus der Zeitung erfahren hätte, dass er zu Hause wohl vor Gericht soll.
There is a charge against me because Sisi regime cannot tolerate anybody who disagrees.
Es gibt eine Anklage gegen mich, denn das Al-Sisi-Regime kann niemanden tolerieren, der nicht mit seiner Politik einverstanden ist. Sie wollen mich zum Schweigen bringen. Aber ich werde niemals schweigen. Ich werde weiterschreiben. Ich habe niemanden beleidigt. Ich habe keinerlei Verbrechen begangen. Ich habe nur geschrieben, was ich denke. Und das werde ich weiter tun, denn das ist die Pflicht und die Ehre eines Schriftstellers. Wenn das jetzt ein Verbrechen sein soll, dann bin ich sehr stolz darauf.
Und al-Aswani soll ja offenbar nicht vor ein reguläres Gericht gestellt werden, wie man hört, sondern vor ein Militärgericht. Hat er sich dazu geäußert?
Ja, er sagt, das sei ja wohl völlig lächerlich, denn er wäre ja eine Privatperson und da könne man ihn doch nicht einfach vor ein Militärgericht stellen. Er würde so ein Gericht nicht anerkennen und deshalb hätte auch seine ägyptischen Anwälte beauftragt, da überhaupt nicht vor Gericht zu erscheinen. Er will das komplett ignorieren. Das Problem ist, er ist im Augenblick im Ausland und wenn er jetzt nach Ägypten zurückkehren möchte, und das möchte er eigentlich nach einer ganzen Weile, dann könnte ihm eine Festnahme direkt am Flug drohen. Der ist da schon mehrfach schikaniert worden, wie er selber sagt und das beschreibt andere. Die Behörden sprechen natürlich von Sicherheitskontrollen, aber er meint, das steht alles nur am Ende einer langen Reihe von systematischen Angriffen auf seine Person, wie er mir heute berichtet hat.
Zuerst wurden mir Fernsehauftritte verboten, dann das Schreiben. Es entwickelte sich eine sehr intensive Kampagne gegen mich in den ägyptischen Medien, eine Art charakterlicher Rufmord, in dem man mir vorwirft, dass ich gegen Ägypten sei und all dieser Quatsch. Aber für die Deutsche Welle schreibe ich nun schon seit ein paar Jahren und nicht mal das können sie tolerieren und auch nicht meine Romane.
And even this they cannot tolerate, and they cannot tolerate my novels.
In den Romanen und eben auch in seinen Kritiken zur Lage in Ägypten auf der arabischen Seite der Deutschen Welle, da hat er sich geäußert, eben regierungskritisch. Und er sagt mir, ich bin ja prominent, ich kann mich jetzt vielleicht noch an die Öffentlichkeit wenden, wenn ich in Schwierigkeiten stecke. Aber viele anderen, die Mehrheit in Ägypten, können das eben nicht. Und da wäre er nun mal nicht alleine, sagt er zu mir.
Of course I'm not the only case.
Natürlich bin ich nicht der einzige Fall. Ich könnte von hunderten Journalisten erzählen, die sich nicht offen äußern können, weil die ägyptischen Medien inzwischen komplett unter der Kontrolle des Regimes sind. Viele Namen sind verschwunden, viele können nicht mehr schreiben und es gibt etliche Journalisten, die sogar im Gefängnis sind.
Wie viele Journalisten sind zurzeit in Haft in Ägypten?
Reporter ohne Grenzen gibt da immer die Zahlen bekannt. Wir können das nicht völlig unabhängig kontrollieren, aber man spricht von 24 Journalisten in Haft, 2 Medienmitarbeiter und 5 Blogger und Bürgerjournalisten.
Also Stiftungsmitarbeiter, Journalistinnen, Journalisten, wer ist noch betroffen, aus welchen Bereichen der Gesellschaft?
Es geht eigentlich über den ganzen Bereich. Es sind die Aktivisten, es sind Künstler. Es gibt im Augenblick einen Lyriker, Galal El-Baheri, der im Sommer zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde wegen eines Songtextes, das den Präsidenten und das Militär verunglimpft haben soll. Und er hat einfach auch Kritik geübt und ein Spottlied da formuliert. Aber alle Musiker, die daran beteiligt waren, und wenn es nur einer war, der den Bass gezupft hat, der ist ebenfalls ins Gefängnis gekommen. Alle sind in Haft. Also das freie Wort ist in Ägypten sehr schwierig durchzusetzen und man riskiert damit eine Menge.
Cornelia Wegehoff, vielen Dank. Und jetzt geht es um die kulturelle Bedeutung eines großen Erbes, das Erbe eines Ölmagnaten. Das war immer wichtig für das Kulturleben Portugals und ist es bis heute. Die Gulbenkian-Stiftung ist ganz vorne dabei in dem Land. Doch jetzt gibt es Streit um die Biografie des Stifters. Thilo Wagner hat sich umgehört.
Mitten im Zweiten Weltkrieg verließ der armenische Ölmagnat Kallust Gulbenkian seine Wahlheimat Frankreich und fand in Lissabon ein neues Zuhause. Er mietete sich mit seinen Katzen in das Luxushotel Avis ein und blieb bis zu seinem Tod im Juli 1955 in der portugiesischen Hauptstadt. Das Hotel Avis wurde 1962 abgerissen, doch wenig später fand Gulbenkians Erbe nur 1 Kilometer entfernt ein neues Zuhause. Auf einer 25.000 Quadratmeter großen Fläche wurden ein weitläufiger Garten, 2 Museen, ein großer Musiksaal und eine riesige Kunstbibliothek gebaut. Als die Gulbenkian-Stiftung 1 Jahr nach dem Tod des damals reichsten Geschäftsmannes der Welt gegründet wurde, öffnete sich für viele Portugiesen eine Tür, um dem tristen Alltag im erzkonservativen, autoritären Salazar-Regime zu entkommen. Das sagt Rui Vieira Neri, verantwortlich für den Stiftungsbereich Portugiesische Kultur.
Die zweite Welle des Modernismus in der portugiesischen Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg ging vor allem von der Gulbenkian-Stiftung aus. Gleichzeitig hätte sich das demokratische Denken, das sich zum Beispiel in den Studentenprotesten der 1960er Jahre oder im Widerstand gegen den Kolonialkrieg ausdrückt, ohne die Arbeit der Gulbenkian-Stiftung nicht in der gleichen Art und Weise entwickeln können.
Generationen von Portugiesen haben über die Stiftung ihren Weg zu Bildung, Kultur und Wissenschaft gefunden, die ihnen der Staat lange Zeit verwehrt hatte, sei es über Bücherbusse, die durch die portugiesische Provinz tuckerten, oder durch umfangreiche Stipendienprogramme, Konzerte und Tanzveranstaltungen. Gulbenkians letzten Willen, eine finanzstarke Kulturstiftung aufzubauen, haben die Portugiesen über die Jahrzehnte hinweg akribisch umgesetzt und das Eigenkapital auf jetzt rund 3 Milliarden Euro aufgestockt. Aber wer dieser Mann wirklich war, schien in Lissabon kaum jemanden zu interessieren. Der Historiker Jonathan Conlin von der Universität Southampton hat nun die erste ernstzunehmende Gulbenkian-Biografie vorgelegt. Er zeichnet das Bild von einem weitläufigen, vorausschauenden Geschäftsmann, der wegen seiner geschickt ausgehandelten Beteiligungen an großen Konsortien internationaler Ölkonzerne den Spitznamen Mr. 5% bekam. In Portugal, so Conlin, sei man aber eher daran interessiert, an einem romantischen Bild von Kallust Gulbenkian festzuhalten, das nichts mit der Wirklichkeit zu tun habe.
Diese wohlbekannte Geschichte von der alte Kahlkopf mit den Katzen, der im Hotel Avis, dieser Luxushotel in Lissabon, hockt und aus lauter Liebe vor Lissabon sein ganzes Vermögen bedingungslos an Portugal gibt. Diese erfundene Geschichte schmeichelt die Portugiesen natürlich, aber sein Leben lang hat so ein begabter, gnadenloser Geschäftsmann, Sammler und Diplomat wie Gulbenkian nie irgendetwas an irgendjemand bedingungslos gegeben. Also das Vermögen war nie für Portugal als Land oder Volk bestimmt.
Gulbenkian habe auch mit anderen Ländern in Verhandlung gestanden, sein Geld und seine Kunstsammlung aber schließlich einer Stiftung mit Sitz in Lissabon vermacht, weil ihm die portugiesische Regierung große Steuererleichterungen versprochen habe. Der Biograf Conlin glaubt jedoch, dass sich die Stiftung zu stark auf die Förderung von Kultur und Bildung in Portugal konzentriert habe.
Portugal war und bleibt ein kleines Land, etwas 10 Millionen Leute. Und die Stiftung war und bleibt so reich, dass mit der Zeit ein starkes Patronat gebildet ist. Eine kleine Elite hat viel daran gewonnen. Dabei waren aber persönliche Verbindungen, nicht individuelle Leistung, oft die entscheidende Faktor, wenn es um die Wahl der Stipendiaten ging.
Gulbenkians Vision von Kunst und Kultur sei viel stärker auf einer globalen Ebene zu verstehen gewesen, sagt Jonathan Conlin, der den armenischen Millionär eher als einen Vorreiter zeitgenössischer Stiftungsgründer wie Bill Gates sieht. Die Kritik wird in Lissabon nicht gerne gehört. Die Stiftung hält die Biografie für zu einseitig und verweist darauf, dass der Schwerpunkt der Stiftungsarbeit nun viel stärker auf globalen Fragen in Wissenschaft und Kultur liegen würde. Dazu gehöre auch der Plan, die Anteile an Gas- und Ölfeldern im Nahen Osten zu verkaufen, sagt die Stiftungssprecherin Elisabeth Caramello.
Wir wollen diese Anteile verkaufen, weil wir unsere Mission neu definiert haben. Wir setzen nun viel stärker auf den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft. Doch Nachhaltigkeit und Öl- und Gasförderung passen einfach nicht zusammen.
Diese Strategie mag durchaus im Sinne des Ölmagnaten sein, der vor 150 Jahren in Istanbul geboren wurde. Nur einmal hat Carlos Gulbenkian in seinem Leben auf einem Ölfeld gestanden. Der Rohstoff war für ihn nur ein Sprungbrett zum ganz großen Erfolg.
Thilo Wagner über die Gulbenkian-Stiftung in Lissabon und die Debatte um seinen Stifter. Thomas Gottschalk haben wir heute Nacht ja schon gewürdigt. Seine neue Literaturshow, vielleicht ja, so eine Art Alterswerk. Heute haben wir ihn auch darauf angesprochen.
Mir ist so oft das Ende angekündigt worden, mein eigenes, und das Ende des Fernsehens im Allgemeinen, dass ich inzwischen an meine Unsterblichkeit glaube.
Das ganze Gespräch mit ihm übrigens auch bei uns im Netz. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Fernsehen mit Hilfe des Feuilletons vom Mittwoch, gelesen von Klaus Bukatzky.
Bei welcher Sendung schalten Sie ab? Fragt die Süddeutsche Zeitung. Karneval, Volksmusik, Silbereisen, antwortet der Journalist Oliver Jahn. Ebenso und noch schlimmer Maischberger, Illner und Co., die Polit-Talkshows mit den seit Jahren gleichen Gesichtern und den ermüdenden, fast rituell ablaufenden Parteistreitigkeiten. Das sind die Sendungen, wo grundsätzlich niemand ausreden darf, alle einander ins Wort fallen und die Moderatoren daneben sitzen. Ich halte Letztere für mitverantwortlich für die Politikverdrossenheit, da es in den Sendungen nicht um Problemlösungen geht, sagt Oliver Jahn noch in der neuen Reihe Wunschfunk der Süddeutschen. Das fördert das Aufkommen antidemokratischer Parteien. Am einfachsten ist es, den Fernseher gleich abschaffen und mehr Bücher lesen. Einer Untersuchung von 2013 zufolge kommt auf knapp 2000 Bürger eine öffentliche Bücherei, steht im Berliner Tagesspiegel über Tschechien, das diesjährige Gastland der Leipziger Buchmesse. Das ist nicht nur eine viermal bessere Versorgung als im europäischen Durchschnitt, es ist die größte Bibliotheksdichte der Welt, schreibt Gregor Dotzauer. Ein bis 2001 geltendes Gesetz, mit dem Tomáš Garrigue Masaryk, der erste Staatspräsident der Tschechoslowakei, jedem Ort über 300 Einwohner eine Bibliothek verordnete, sollte der nationalen Bildung nach dem Abschied aus dem Habsburgerreich dienen. Vor genau 30 Jahren, im März 1989, gab es in Leipzig die letzte Buchmesse, die von den DDR-Behörden organisiert und kontrolliert worden war. Längst nicht alle Autoren durften dort auftreten, erst recht nicht, wenn sie überwacht und verfolgt wurden, erinnert die Süddeutsche an die alten SED-Zeiten und zitiert aus den Werken von 8 ostdeutschen Autorinnen und Autoren, die ihre Texte zu DDR-Zeiten nie in Leipzig hätten vorstellen können. Günter Ullmann etwa, der nach den Verhören durch die Staatssicherheit notierte: »Ich ließ mir alle Zähne ziehen, im Glauben, in meinem Mund seien Wanzen versteckt.« Oder Radko Monk mit seiner ganz speziellen Beschreibung eines Diktators: »Nichts zählt ein Diktator lieber als Kinder. Unter seiner Hand, segnend über die Köpfe gestreckt, sterben die Kinder und werden wiedergeboren als Beschlüsse und Zahlen.« Traditionell strahlen die Büchermesse in Leipzig und die in Paris, welche als erste dran ist mit dem Sprung in den Literaturfrühling. Diesmal war es die französische Hauptstadt, wo die Leserreaktionen unberechenbar sind, wie es in der Süddeutschen heißt. Da kommen einer Bloggerin beim Durchblättern des in der Buchhandlung zufällig aufgegriffenen Buchs die Wand von der ihr völlig unbekannten Autorin Marlene Haushofer plötzlich die Tränen. Sie schreibt das auf Instagram und die Absatzzahlen schnellen in die Höhe, beschreibt Josef Hahnemann, wie Buchmarketing heutzutage funktioniert. Der Verlag Akzüt musste in einer Notaktion den 1963 erschienenen Roman der Österreicherin nachdrucken. Irgendwann wird es dann gar keine professionellen Literaturkritiker mehr geben. Aber dafür haben wir ja den Fernseher. Die Gäste rücken im 8-Minuten-Takt auf der Sitzgruppe weiter wie auf 80er-Jahre-Kindergeburtstagen mit Reise nach Jerusalem. So beschreibt die Tageszeitung Die Welt die neue Literatursendung von Thomas Gottschalk. Als Soundtrack läuft der quasselnde Gottschalk. Sein Outfit ist eine Mischung aus Pyjama und Perserbrücke, meint Mark Reichwein. Hier hat sich ein bayerischer Salonlöwe im Hausanzug schon mal für die Nacht der Fernsehkarriere bereit gemacht.
Klaus Bukatzky aus den Feuilletons von morgen. Fazit: Das war die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.